Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Alter Wein in neue Schläuche, die fast militante Antiklerikalität des Dienstagsinfo, das ja keine anderen Götter neben sich duldet als sich selbst und wieder sich selbst und nochmals sich selbst, könnte heute unter der Umkehrung dieses Bibelzitates mutieren. Zwar gibt es zwei neue Stimmen, zwei neue Gedankenmacher und Macherinnen, zwei neue Gruppendynamikerinnen hier im Dienstagsteam. Die Inhalte sind aber auch heute am 17.02.1992 durchaus vom Thema zumindest schon bekannt. Hier also jetzt ein frisches Team mit alten Themen.
Veteranentreffen.
Zum alten linken Lieblingsprojekt Gießereihalle. Über eine Versammlung, die plötzlich das gemeinsame Interesse gegen den Abriss der Gräder Gießereihalle wiederentdeckte.
Uraltpläne für eine neue Autobahn.
Sprich die B31 und einen alten Trick dazu. Eine Fernsehsendung mit gezielten Einladungen zur genehmen Meinungsbildung. Ein Gespräch mit dem Aktionsbündnis gegen die B31 zur Sendung Lokaltermin kommt Mittwoch.
Ewig Prozesse in Sachen 129a.
Und sie sind ja auch schon oft genug, viel zu oft Themen hier gewesen im RTL-Tagesinfo. Heute leider wieder einmal Prozess gegen Knut und Ralf. Gestern auf dem Programm die Plädoyers der Verteidigung.
Immerhin ein halbes Jahr alt ist die Besetzung der Shalom-Kirche in Norderstedt.
Heute lief nun ein Ultimatum aus, zu dem der Kirchenvorstand zum endgültigen Verlassen der Kirche aufgerufen hat. Ein Gespräch mit Kirchenvorstand und Unterstützern über das Schicksal der Flüchtlinge.
Viel zu lang der Krieg auch im Nahen Osten.
Und vielleicht vielen auch schon zu lang und viel zu teuer, auch was Menschenleben betrifft, die Intifada, die ohnehin ungewissen Friedensverhandlungen haben durch erweiterte Kampfhandlungen zwischen Libanon und Israel wieder etwas mehr an Hoffnung verloren.
Vor vielen Jahren zogen fast alle mal hin.
Und heute kennt sich bei dem Thema fast niemand mehr richtig aus, bei Indien. Ob denn die bundesweit laufenden Wochen und Monate der deutsch-indischen Gesellschaft wirklich dagegen abhelfen, war uns eher eine Frage im letzten Beitrag. Uralt natürlich auch die Nummer hier im Studio 31028 mit Freiburger Vorwahl 0761 31028. Wenn Opa ansetzt, von der Sicherung der Münzbach-Talsperre zu erzählen, wenden sich die Zuhörenden normalerweise im doppelten Grausen ab. Zum einen wegen des völlig unreflektierten, grausigen Rahmens, in den Opas Jugenderlebnisse fallen, den Zweiten Weltkrieg nämlich. Zum anderen aber auch wegen Opas grauslicher Penetranz, mit der das schon so oft Gehörte und Wiedergehörte ein weiteres Mal zu verherrlichen versucht. Wenn sich die Freiburger altlinken Projekte treffen, sollte Mensch mindestens halb so stark zu ähnlichem Abwenden geneigt sein. Gewiss ist der Erzählrahmen die Groß- und Schandtaten im Freiburger Häuserkampf und den Jugendunruhen ungleich positiver. Dennoch kann dieser Vorteil gegenüber Opa mühelos durch die Penetranz revolutionären Pathoses, der längst verflogen sein müsste und doch nicht ist, aufgebraucht werden. Als sich Freiburger altlinke Projekte letzte Woche dann tatsächlich auf die Einladung der Habsburger Fabrik hin eben dort versammelten, war allerdings niemand nach Heldengeschichten zumute. Vielmehr stand die bange Frage im Raum, wie kalt der einstige Gegner, die Stadt Freiburg, heute inzwischen einige Trutzburgen alter Kämpfe zu schleifen in der Lage ist. Und da das Gräder Gelände in linken Köpfen mindestens so stark mit Erinnerung besetzt ist wie die dortigen Dachstühle mit Blei, kam das Gespräch dann ziemlich schnell auf die abrissbedrohte Gießereihalle auf dem Gräder Gelände. Und siehe da, tatsächlich wurde nochmal aller alter Mut zusammengenommen und ein Treffen für gestrigen Montag ausgemacht. Ein Treffen, bei dem es ausschließlich um den Erhalt der Halle und die Perspektiven des Arbeitskreis Alternative Kultur gehen sollte. Gekommen waren dann gestern Abend viele. Greta Leut und AK natürlich sowieso, aber auch Spechtpassage, Aktion Dritte Welt, Bürgerinitiative gegen Kongresszentrum, Medienwerkstatt, Radio Dreigland und andere. Das große Interesse war allerdings mindestens zwei Faktoren geschuldet, die beide nicht unbedingt positiv sind. Zum einen die Uninformiertheit, eine breite Uninformiertheit über den Stand des Projektes und zum anderen die drängende Verwaltung der Stadt Freiburg. Die will den Gemeinderat nämlich am 17. März einen alternativlosen Abriss beschließen lassen. Dabei wäre weder der Verbleib der Lagarini-Kindergruppen noch die Zukunft des AKs in irgendeiner Form geregelt. Klar wurde auf dem Treffen noch einmal, dass die Stadtverwaltung durch Verzögerung und umgebende Wohnbebauung genügend Fakten geschaffen hat, um einen Widerstand gegen den Abriss vorderhand wenig optimistisch erscheinen zu lassen. Die Gießereihalle, das ist Konsens unter allen Informierten, wird nie das sein, was sie ursprünglich mal sein sollte, ein soziokulturelles Zentrum verschiedenster Aktivitäten. Klar ist, dass alle Veranstaltungen dort um 22 Uhr zu Ende sein werden, dass elektrisch verstärkte Musik im Viertel inzwischen nicht mehr durchzusetzen ist. Wasserdicht, juristisch, sei das mein sowohl Kretas wie der AK einstimmig. Weniger Einstimmigkeit dann beim AK selbst in Bezug auf dessen Zukunft. Würde ein weiteres Fordern der Gießereihalle durch den AK nicht dessen Chancen mindern, irgendwann etwas zu bekommen, was eine Kulturszene in Freiburg eigentlich verdient hätte, aber im Grün nie mehr zu verwirklichen sein wird? Ist ein Dreierspagat zwischen erstens dem E-Werk, wo der AK derzeit 30 Tage im Jahr, in Zukunft vielleicht 6 Monate jährlich Unterschlupf finden könnte, zweitens der Gießereihalle, wo maximal 250 Besuchende um 10:30 nach Hause müssten und schließlich drittens der eigentlichen Vorstellung, die allerdings keinerlei konkretes Objekt hat, ist ein Spagat zwischen diesen drei Optionen wirklich möglich für den AK? Und auf der anderen Seite sind da Gredas, die wissen, dass ein Abriss der Gießereihalle und ein Verkauf des Geländes an irgendeinen Investor gleichzeitig das Ende der eigentlichen Greda-Gelände-Idee wäre. Die Gredas, die inzwischen die Initiative Greda Ost gegründet haben und auch ein eigenes Konzept zur kulturellen Nutzung der Halle vorlegten und diese Idee allerdings derzeit relativ einzelkämpferisch durchzusetzen versuchen. All diese zersplitterten Seiten dürften relativ gut ins Kalkül der Stadtverwaltung passen. Das ist klar. Klar wurde aber auch, dass es weiterhin ein breites Interesse, eine Notwendigkeit selbst für die beschränkte Gießereihalle gibt. Für Aktion Dritte Welt, Medienwerkstatt, Archiv, Jos Fritz, Radio Dreigland und viele andere gibt es weiterhin einen großen Bedarf für einen Veranstaltungsort im Stadtviertel im Grün. Ein Raum, der auch ohne den AK weitlich genutzt werden würde. Zum anderen wird auch dem AK mittelfristig wenig anderes übrig bleiben, als sich auch auf diese beschränkte Lösung einzulassen. Und so kam unter den Veteranen, trotz objektiv geschickter Austrocknungstaktik der Stadtverwaltung, wieder etwas Morgenluft auf, gestern Abend. Jetzt noch einmal mitmobilisieren für eine Gießereihalle, die offiziell dem Greda Ost übereignet wird, die vorübergehend auch durch den AK zu nutzen ist, für die es aber genügend weitere Interessen gibt. Natürlich bleibt die Forderung nach einem richtigen soziokulturellen Zentrum weiterhin bestehen. Dennoch kann die Gießereihalle auch so wie sie ist nicht aufgegeben werden, trotz Salamitaktik der Stadtverwaltung. Morgen wird es im Rahmen der Greda-Initiativen nochmal eine Pressekonferenz zum Thema geben. Nächsten Montag dann eine Infoveranstaltung im Strandcafé. Bis dahin werden die verschiedensten Projekte eine gemeinsame Erklärung über ihre Nutzungsabsichten für dieses Stadtteilzentrum abgeben. Für die Gemeinderatssitzung am 7. März muss dann noch einiges mobilisiert werden. Da muss der Abrissbeschluss verhindert werden und dann zügig an die Übereignung der Halle, an Greda Ost gegangen werden, an die Bleisanierung und dann an den Ausbau. Und nicht nur, weil die altlinken Freiburger bald so alt sind wie Opa und für ihre Veteranentreffen ein Zentrum brauchen. Für eine breitere Nutzungsidee von möglichst vielen. Nur so kann die Halle, die Gießereihalle, nicht nur als Veteranenobjekt, sondern auch als Perspektive weiter gehalten werden. Lokaltermin zur B31 Ost der geplanten Autobahn quer durch den Schwarzwald letzten Sonntagnachmittag. Trotz Scheißwetter sind ungefähr 800 Gegner und Gegnerinnen gekommen, um die abzulehnende geplante Trasse zu begehen. Lokaltermin heißt auch die Fernsehsendung, die am Mittwochabend zum Thema live abgehalten werden soll. Allerdings dürfen nicht mal 10% der Sonntagsmarschierer und Marschierinnen mit in die Dreisamhalle, aus der die Sendung dann am Mittwoch live laufen soll. Der Süddeutsche Rundfunk vergab zum Spektakel, das ab 20 Uhr übers Dritte flimmert, nur 80 Karten an gegnerische Bürgerinitiativen. Trotzdem oder gerade deswegen schätzt Volker Schönberg, Mitglied des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost, den Mittwochabend durchaus als entscheidend für die öffentliche Meinung ein.
Das wird mit Sicherheit ein wichtiger Termin sein, weil das die erste Fernsehsendung überhaupt ist, die in den letzten Jahren zu diesem Thema gemacht wird, zum einen, und zum anderen werden da ca. 300.000 Leute hier im ganzen Land zuschauen. Und eine unserer Thesen ist ja die, dass die B31-Autobahn, so wie sie geplant ist, eine überregionale Bedeutung hat. Also nicht nur für Freiburg, für die Stadt selber und das unmittelbare Umland, sondern zumindest mal für die ganzen Gemeinden von Breisach hoch bis Hüfingen und von daher natürlich auch für die anderen umliegenden Dörfer und Städte.
Mhm. Eine zweite Einschätzung vielleicht, der Titel Verkehrsinfarkt, vierspurig in den Schwarzwald. Der zweite Teil zumindest klingt ja für meine Ohren jetzt erstmal kritisch, ist die Frage, ob Verkehrsinfarkt sich auf die jetzige Situation bezieht und vierspurig in den Schwarzwald dann die Lösung. Aber erstmal finde ich, klingt der Titel etwas kritisch diesem Ausbau gegenüber. Du hast dich jetzt mit dem verantwortlichen Redakteur Peter von Karnap auch unterhalten. Was schätzt du denn ein? Wie ist deren Tendenz?
Die wollen als Journalisten natürlich, so haben sie uns gesagt, eine in Anführungsstrichen neutrale Sendung machen, bei der jeder zu Wort kommt und bei der, wie er sagte, nachher die Argumente zählen. Was uns dabei natürlich nicht passt, ist die Art und Weise, wie diese ganze Sendung aufgebaut ist. Zum einen gibt es ein kleines Podium, da werden vertreten sein der Böhme, Oberbürgermeister Böhme von Freiburg, der Schäuble, das ist hier der Verkehrsminister in Baden-Württemberg, und dann noch ein Verkehrswissenschaftler namens Schallerböck, der angeblich eine sehr kritische Haltung gegenüber der herrschenden Verkehrspolitik hat. Das wissen wir aber nicht genau. Von uns jedenfalls, also von den Leuten, die hier zu den Bürgerinitiativen gegen die B31 gehören, ist niemand auf dem Podium. Und das Publikum soll, so stellt sich das Fernsehen vor, handverlesen sein. Das heißt also, es werden zwei Drittel Straßen-Autobahn-Befürworter da sein, aus Ebnet und von der Schwarzwaldstraße. Und uns, den ganzen Bürgerinitiativen, hat man nur ein Drittel der Karten zugestanden. Angeblich war das eine Bedingung, unter der die Straßenbefürworter überhaupt nur an der Sendung teilnehmen wollten. Ne?
Wie kommt denn sowas? Also zum einen findet es in Ebnet in der Dreisamhalle statt, also das ist ja auch schon ein bisschen die Betonung auf die Ebene da, und dann jetzt hier diese Zweidrittelbelegung von Ihnen, wie ist sowas entstanden? Hat das der Karnap irgendwie begründet, warum er sich auf solche Bedingungen einlässt?
Das hat er insofern begründet, weil er beide Seiten, wie er das nennt, zu Wort kommen lassen will. Das heißt also Straßenbefürworter und die Gegner dieser B31-Autobahn. Und er meinte, er wollte keine Sendung machen, die langweilig ist, also wo jetzt nur die Straßengegner da sind. Und die anderen sind offensichtlich nur dazu bewegen gewesen, mitzumachen unter diesen doch etwas seltsamen Bedingungen. Also ich kann mir das nur so erklären, dass die einfach denken, ihre Argumente reichen nicht aus, sind nicht mehr stark genug. Sie sehen, dass ihnen so langsam auch bei der Bevölkerung die Fälle davon schwimmen. Die Stimmung ist am Kippen, also auch bei den lokalen Politikern. Wir hören das auch zurzeit immer wieder mal aus dem Gemeinderat. Und von daher wollen sie halt nur auftreten, also jetzt die Ebene da, wenn sie im Publikum einen starken Rückhalt haben. Die Gefahr besteht natürlich, und da begeben wir uns, wenn wir an der Sendung teilnehmen, und wir haben uns nun mal dazu entschlossen, wir begeben uns völlig in die Hand der Redakteure. Denn mit so einer Zweidrittelmehrheit im Publikum und jetzt einer Zweidrittelmehrheit auf dem Podium kann man die Sendung gestalten, wie man will. Also da können unsere Argumente noch so gut sein. Jeder, der ein bisschen was von dem Medium Fernsehen versteht, weiß, dass man da in einer Stunde das so hindrehen kann, dass die eine oder andere Seite eben unabhängig davon, was sie sagt, gut oder schlecht abschneidet.
Wie habt ihr denn eure Leute ausgesucht? Wie habt ihr eure 80 Karten vergeben von den Leuten, die rein dürfen?
Wir haben uns mit den Bürgerinitiativen aus dem Schwarzwald, TTC Neustadt, zusammengesetzt und auch nochmal kurz mit den Preisern gesprochen und haben dann versucht, einen einigermaßen gerechten Schlüssel zu verteilen. Also wir sind klar der Meinung, dass es eben nicht eine rein Freiburger Angelegenheit ist und dass von daher auch Zuhörer und Zuschauer aus den anderen betroffenen Gemeinden mit dran teilnehmen sollten. Das spiegelt sich auch bei der Wahl der Sprecher wider. Wir haben uns also überlegt, wer von uns was sagen wird. Und ist es also ganz klar, dass also nicht nur Leute aus Freiburg sprechen werden. Ne?
Auf der anderen Seite dürfte es so sein, das ist auch völlig klar, durch die Aktion letzte Woche erst, letzten Wochen erst, dann der Marsch dann am Sonntag, diese Begehung. Es dürfte hier in Freiburg natürlich wesentlich mehr geben als diese 40 oder dann insgesamt 80 Gegner und Gegnerinnen dieser Straße. Was würdet ihr den Leuten empfehlen, halt ruhig vorm Fernseher sitzen zu bleiben an diesem Abend und das Spektakel auf dieser Distanz hin mit zu verfolgen und zu hoffen, dass da schon die richtigen Argumente fallen?
Also wir sind natürlich der Meinung, dass diese 240 Karten, so wie sie verteilt worden sind, dass das nicht in Ordnung ist. Und wir möchten alle Leute dazu aufrufen, doch möglichst früh vor 8 Uhr schon zu der Dreisamhalle hinzukommen und zu versuchen, doch noch, obwohl sie über keine Karten verfügen, doch noch in diese Halle reinzukommen und uns dort vor Ort zu unterstützen. Und selbst wenn es nicht alle schaffen sollten, in die Halle reinzukommen, weil die ist wirklich nicht sehr groß, wird es doch für uns eine sehr große Unterstützung, wenn möglichst viele Leute dann vor Ort demonstrieren würden, dass die Mehrheitsverhältnisse in Freiburg eben ganz anders sind, als für das Innere des Saals da geplant sind.
Bereits öfters berichteten wir im Info von Radio Dreieckland über einen mehr als grotesken Prozess, der zurzeit in Hamburg läuft, gegen Knut Andrinsen und Ralf Gauger. Beides sind politisch aktive Leute, zum Beispiel was das Thema Wohnraumvernichtung im Hamburger Schanzenviertel betrifft. Beide saßen noch bis vor circa 3,5 Wochen in Untersuchungshaft, ein halbes Jahr lang. Dann wurden sie auf richterlichen Beschluss hin freigelassen. Die Gründe, die das Landeskriminalamt für die sofortige Inhaftierung angegeben hatte, erwiesen sich sogar für Richter Selbmann als zu fadenscheinig, obwohl jener eindeutig vorbelastet ist. Immerhin war Richter Selbmann vor einigen Jahren höchstpersönlich an der Aburteilung von zwei Gegnern des Atomkraftwerks Brockdorf beteiligt. Knut und Ralf werden jedenfalls immer noch beschuldigt, einen Mordversuch begangen zu haben, indem sie angeblich versucht hätten, schwerwiegend in den Bahn- und Schienenverkehr eingegriffen zu haben. Sie selbst haben diesen Vorwurf immer als haltlos zurückgewiesen. Gestern fand in Hamburg wieder ein Prozesstermin statt. Knut und Ralf nahmen zu ihren Verfahren Stellung, ihre Verteidigung stellte einen Einstellungsantrag. Heute sprachen wir mit einem Mitglied der Hamburger Solidaritätsgruppe über das gestrige Verfahren.
Die Erklärung war aufgeteilt eigentlich so in drei Argumentationsblöcke. Mhm. Der erste war auch, nochmal zu erzählen, in was für einer Situation in Hamburg die Verhaftungen stattgefunden haben. Mhm. Und dann ist nochmal ziemlich ausführlich darauf eingegangen worden, auf die Geschichte des Widerstands hier im Schanzenviertel, auf die Geschichte der Flora, was die Flora für eine Bedeutung hat. Woraus dann auch deutlich wurde, dass die beiden sehr eng damit zusammenhängen auch. Um klarzumachen, die Verhaftung richtete sich eindeutig gegen diese Zusammenhänge der roten Flora. Das zweite war ein rechtshistorischer Exkurs über politische Prozesse. Nein, weil deutlich gemacht werden sollte, dass das Verfahren ein politisches Verfahren ist, was ja von Staatsanwaltschaft, vom Gericht und von Bullen immer wieder geleugnet wird. Und da ist was erzählt worden zum Reichstagsbrandprozess.
Reichstagsbrandprozess?
Genau.
Ja, das war gerade nicht zu verstehen.
Und noch ein paar andere Sachen. Dann nochmal zu dieser Geschichte mit dem türkischen, kurdischen Arbeiterverein in den 80ern, wo deutlich, also wo klar war, dass das eigentlich von den Bullen ein inszeniertes Ding ist. Und das dritte und letzte war eigentlich nur in Bezug auf dieses Verfahren, und das war eigentlich auch Kern des Ablehnungsantrags, die ganzen verschlammten Ermittlungen, dass keine Spurensicherung an diesem sogenannten Tatort stattgefunden hat, dass die Klamotten der beiden nicht untersucht worden sind und. Dass also die Staatsanwaltschaft nur belastendes Material gesammelt hat und nicht so, wie es rechtsstaatlich ihre Aufgabe wäre, halt alle Ermittlungen zu führen. Und das war auch der Kern des Ablehnungsantrags, dass gesagt worden ist, die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahrenshindernis aufgebaut und so könne das Verfahren eigentlich gar nicht eröffnet werden.
Gab es dann jetzt von Staatsanwaltsseite oder von richterlicher Seite Reaktion darauf?
Es hat hinterher von der Staatsanwaltschaft schon eine Reaktion drauf gegeben. Die durften da ihre Erwiderung zu abgeben. Die Staatsanwältin Reutsch von Almeloh hat dann einen 10-minütigen polemischen Angriff gegen die Verteidigung gefahren, in dem sie aber in keiner Weise auf diesen Antrag eingegangen ist. Sie also nur versucht hat, der Verteidigung zu unterstellen, sie würde das Verfahren sabotieren und hier irgendwelchen belanglosen Scheiß erzählen. Dass also Geschichte politischer Prozesse, das hat hiermit gar nichts zu tun. Es würde schließlich um einen Vorwurf gehen, der in Pinneberg stattgefunden hat und nicht 1933 in Berlin. Ziemlich lächerlich gemacht hat sie sich in dem Moment, wo sie meinte, die Anklageschrift wäre noch gar nicht verlesen und teilweise wüssten die Leute hier ja gar nicht, worum es eigentlich gehen würde. Aber die Verteidigung, also sie hat versucht, der Verteidigung zu unterstellen, sie hätte Teile der Anklageschrift veröffentlicht und das wäre ein Straftatsbestand. Und daraufhin zog einer der Verteidiger eine Akte aus der Tasche und las praktisch den ganzen Anklagesatz vor, den die Staatsanwaltschaft durch einen Ticker gegeben hat als Pressemitteilung. Der Richter hat dann nochmal gefragt, ob die Reutsch von Almeloh dazu was sagen wollte, und da hat sie nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
Was erwartet ihr in den nächsten Prozessen? Gibt es irgendwann mal Zeugenvorladungen? Wann glaubt ihr, dass auch der Prozess also wirklich mal eröffnet wird oder das Verfahren eröffnet wird?
Also schon an einem der nächsten beiden Prozesstage. Da gehen wir schon von aus, es wird jetzt noch einen weiteren Antrag der Verteidigung geben und dann ist die Frage, wie lange da nochmal drüber beraten wird. Aber wir schon davon ausgehen, dass entweder nächsten Montag oder den Montag darauf die Anklageschrift verlesen wird und dann auch die ersten Zeugenvorladungen kommen. Und die ersten Zeugenvorladungen werden diese vier LKA-Bullen aus Hamburg sein.
Die Knut und Ralf festgenommen.
Genau, die. Mhm.
Gut, dann noch die Frage, wie war es draußen vorm Gerichtssaal, beziehungsweise drinnen im Gerichtssaal? Was gab es eine weitere Mobilisierung? Wie haben die Leute reagiert?
Es waren gestern, also der Saal war voll, das sind immer so 35 bis 40 Leute im Saal. Draußen waren gestern auch so schätzungsweise 30 bis 40 Leute. Teilweise auch wieder aus anderen Städten, vor allen Dingen aus Städten in Schleswig-Holstein und halt ziemlich viele Leute aus Hamburg. Die Leute, die draußen geblieben waren, haben dann eine Demo gemacht nach Itzehoe rein, haben da nochmal ein paar Redebeiträge gemacht.
Die kamen nicht rein, es waren wieder mehr Leute als
ja. Also das gefasst haben. Das ist halt jedes Mal so, das ist auch ein Problem, über das wir uns langsam mal Gedanken machen müssten, ist halt, dass relativ viele Menschen halt immer da sind, mit denen wir erstmal gar nichts zu tun haben. Also weil dieser Prozess halt auch eine ziemliche Öffentlichkeit hat im Moment, sind relativ viele, ja, die breite Öffentlichkeit kommt halt auch, ne? Mhm.
Bis jetzt war es ja so, dass die Presse eigentlich, wenn sie was geschrieben hat, eigentlich ziemlich, sagen wir mal, unterstützend geschrieben hat oder ziemlich von der positiven Seite her geschrieben hat. Mhm. Wie verhält sich die Presse jetzt? Sind die mit der Freilassung jetzt plötzlich desinteressiert an dem weiteren Verlauf von dem Prozess? Oder wie sieht es aus?
Also es sind natürlich erstmal weniger Presseleute da. Das ist aber, hat nicht unbedingt was mit der Entwicklung dieses Verfahrens zu tun, hat auch, denke ich, nichts mit der Freilassung zu tun, sondern ist was ganz Normales, was mit jedem Prozess passiert. Wo auch klar ist, die werden zu bestimmten Terminen auch wieder da sein. Die Berichterstattung ist im Moment eigentlich so,
immer noch, also da hat sich nicht viel geändert. Also diese Unterstützung von der Presseseite aus ist noch da, mhm. die genauso dieses ganze Verfahren anzweifeln. Also heute war zum Beispiel eine winzig kleine Meldung in der Morgenpost, in der Hamburger Morgenpost, über den Einstellungsantrag mit der Überschrift, dass der Prozess quasi bald zu Ende ist, so, ne? Mhm. Weil die Morgenpost ja auch mal berichtet hat, was ist das alles, seltsam, komisch, undurchsichtig. Und die fahren ihre Linie auch weiter so. Ne?
Trotz dieser Stimmung in der Hamburger Öffentlichkeit, noch existiert das Verfahren, noch sind Knut und Ralf angeklagt, während die Landeskriminalbeamten als Zeugen der Anklage auftreten.
Heute Morgen lief ein Ultimatum in der Shalom-Friedenskirche zu Norderstedt aus. Flüchtlinge und Unterstützer und Unterstützerinnen, die bis dahin nicht freiwillig aus der seit fast einem halben Jahr besetzten Kirche gehen würden, sollten wegen Hausfriedensbruch angezeigt werden und dann auch bald möglichst geräumt. So war es vom Kirchenvorstand beschlossen und auch gestern im Tagesinfo zu hören gewesen. Während die Taz heute mit spektakulären Tumulten zwischen Flüchtlingen und Unterstützerin Presse machte, eine Auseinandersetzung in Wirklichkeit zwischen einem langen gegen die anderen Flüchtlinge agierenden Flüchtling, versuchten wir heute sowohl bei den Unterstützenden als auch bei der Kirchengemeinde nachzufragen, wie denn der Stand der Dinge sei. Für die Kirchengemeinde gab uns Bernd Klosius, Vorstand im Kirchengemeinderat, freundlichst Auskunft.
Also Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt worden bezüglich der Flüchtlinge und Unterstützer. Dazu muss man sagen, dass sich im Moment unserem Augenschein nach ca. 8 bis 10 Flüchtlinge nur noch hier aufhalten und ca. wenn ich so rausgucke und schätze, 200 ungefähr oder mehr Unterstützer, Besetzer, wie immer sie wollen.
Ursprünglich waren es mal beinahe 70 Flüchtlinge in der Shalom-Friedensgemeinde gewesen, noch vor mehr als 5 Monaten. Inzwischen sind fast 90% irgendwie woanders untergekommen. Wie sei erstmal dahingestellt. Trotzdem fragten wir Dieter Schreier von der Initiative für die Unterstützung der Flüchtlinge, ob sich angesichts des Zahlenverhältnisses eine breite Solidarität überhaupt noch lohnen würde.
Es lohnt sich auf jeden Fall für die Flüchtlinge weiter zu kämpfen, für die Forderungen der Flüchtlinge. Und diese massiven 90%, von denen du sprichst, die weg sind, das wird ja auch in der Kirchenerklärung so beschrieben, dass hier durch die Initiative der Kirchenleitung etc. für Unterkünfte in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt würde, für angebrachte Unterkünfte, die Menschen überzeugt wurden, dorthin zu gehen. Das ist eine bodenlose Lüge, weil es ist so, dass auf die konkreten repressiven Maßnahmen, auf den konkreten physischen und psychischen Druck hin, Menschen aufgegeben haben, diesen Kampf in Norderstedt. Und der ganz, ganz geringste Teil, zu denen wir noch Kontakt haben, in ihren neuen Unterkünften in Mecklenburg-Vorpommern, der ganz geringste Teil dieser Flüchtlinge ist tatsächlich dorthin gegangen. Die meisten sind untergetaucht, hier in den alten Bundesländern. Einige sind in ihre alten Heimatländer zurückgegangen und damit widerspricht sich dieses ganze Teil, was die Kirche von vornherein ja immer permanent dargestellt hatte, dass ein großer Teil der Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern sei, einfach so.
An diesem Punkt zumindest widerspricht die Kirche inzwischen gar nicht selber mehr. Nochmal Bernd Klosius, Vorstand der Kirchengemeinde.
Wir haben ja uns bemüht, Angebote in Mecklenburg-Vorpommern, die nicht eben Greifswald beinhalten, sondern in anderen Städten Mecklenburgs-Vorpommerns anzubieten, auch über eine örtliche Arbeit, Einbeziehung der vor Ort vorhandenen Bürgerparteien und Kirchen. Haben versucht, auch denen das vermitteln haben, auch durch Fahrten dorthin, versucht ihnen das deutlich zu machen, ihnen auch Teil ihrer sicherlich zu akzeptierenden Ängste zu nehmen dadurch und haben so einen Großteil doch bewegen können, eben bis auf 10 bis 15 circa, entweder nicht dieses Angebot wahrzunehmen, ein anderes Teil ist dann zum Teil auch in die Illegalität abgetaucht.
Zumindest ein Teil, soweit hier die Zugabe, sei in die Illegalität abgetaucht, wie auch immer. Auf der anderen Seite wird den Unterstützerinnen auch vorgeworfen, selbst massiven Einfluss auf die Flüchtlinge auszuüben.
Es gibt natürlich eine ganz wesentliche Einflussnahme der Unterstützer auf die Asylsuchenden, zumal sie am Anfang und vielleicht auch bis heute zum Teil die Tragweite dieses Handelns hier bezüglich des eigenen Rechtsbegehrens gar nicht erkannt haben. Und die emotionale Beeinflussung, so wie ich es subjektiv sehe, der Unterstützer ist zum Teil ganz massiv. Das heißt, wenn die Leute zum Bus gehen und wegfahren wollen, wird noch mit allen möglichen emotionalen Eindrücken versucht, sie zurückzuhalten.
Eine Stelle, wo sie nach der Kirche gern hinfahren hätten sollen, die Flüchtlinge, wenn sie schon nicht nach Mecklenburg-Vorpommern wollten, wäre ein anderes Heim, auch in der Nähe von Hamburg gelegen. In diesem Heim, das auch unter kirchlicher Verwaltung steht und im Kreis Stormarn liegt, gab es ein Angebot, das die Flüchtlinge aber aus bestimmten Gründen abgelehnt haben. Bevor wir jetzt zu den Gründen der Flüchtlinge kommen, nochmal schnell Bernd Glosius über die Intention, warum denn von der Friedensgemeinde Shalom dieses Heim bei Stormarn angeboten wurde.
Es ging hier nicht darum, im Fall dieses Heims in der Nähe von Hamburg die gleichen Bedingungen, nämlich der Legalität, die sie in Mecklenburg-Vorpommern haben, herzustellen, sondern es ging in diesem Fall des Angebots nur um eine Entlastung des doch sich ziemlich am Ende psychisch und physisch befindenden Shalom-Gemeinde. Das heißt, dieses Angebot Heusdorf war nur im Hinblick auf eine Entlastung dieses Hauses. Mehr war nicht gedacht.
Die Flüchtlinge, so die der Schreier von der Unterstützerinitiative, hätten gegen Stormarn im Grunde nichts einzuwenden. Sie würden aber bestimmte Voraussetzungen für notwendig erhalten, um dort überhaupt hingehen zu können.
Dass A, der Aufenthalt dort nicht zeitlich begrenzt wird für die Zeit des Verwaltungsverfahrens, denn das heißt ja nichts anderes bis zur ersten Anhörung. Danach sind sie der Deportation irgendwohin, wo sie diese Regierung haben will, wieder ausgeliefert, sondern sie haben gefordert, dass sie dort für die Zeit ihres Asylverfahrens untergebracht werden. Mhm. Zweitens, sie sagen, dass die Zahl der Unterstützerinnen von der Kirche nicht auf ein ihr benanntes Team begrenzt werden darf, weil die Unterstützerinnen, die die Flüchtlinge seit 5 Monaten in ihren Forderungen sozial, menschlich und politisch unterstützen, müssen in dem Haus geduldet werden. Das verlangen sie. Das heißt ja nicht, dass diese Unterstützungsarbeit wie jetzt in dieser Permanenz in der Kirche dort erfolgen wird, sondern es wird sich einfach gegen die Nichtduldung von anderen Unterstützerinnen ausgesprochen. Des Weiteren fordern sie, dass sie sich selbst versorgen können, aber ihr Recht auf Sozialhilfe, was jedem Flüchtling, der hierher kommt, zusteht. Und die vierte Forderung ist, dass ihre Kinder dort in Stormarn zur Schule gehen können, zur Schule geschickt werden, weil dies widerspricht sich nämlich mit der Argumentation in der Formulierung der Kirche, dass sich an dem rechtlichen Status der Flüchtlinge, die ja im Moment illegal sind, nichts ändern soll. Das bedeutet dann nämlich, dass die Kinder in Stormarn auch nicht eingeschult werden.
Und tatsächlich ist der rechtliche Status der Flüchtlinge, der in Schleswig-Holstein unverändert sein soll, für die Kirchenleitung einer der ausschlaggebenden Punkte, der auch dann damit zu tun hat, dass dieses Heim bei Stormarn nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht. Nochmal Bernd Glosius von der Friedensgemeinde Shalom.
Weil gleichzeitig war, stand auch dieses Gebäude maximal nur bis zum 30.06. zur Verfügung. Und wir haben gesagt, einschränkend für die Dauer des reinen Verwaltungsverfahrens im Asylverfahren. Weil das andere, das kann ja sich Jahre hinziehen, das ist eben nicht abzusehen. Und es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, sozusagen Leute in der Illegalität zu lassen, sondern wir haben immer gesagt, wenn ihr euer eigenes Interesse wahrnehmen wollt, geht in die Legalität. Und das ist zurzeit eben nur erreichbar durch einen Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern.
Entscheidend wird das Scheitern der Gespräche jetzt und der anstehenden Räumung, der die Kirchengemeinde anscheinend mit Heulen und Zähneklappern entgegensehen würde, sei aber ein grundsätzlich unterschiedliches Interesse zwischen Kirchenleitung und Unterstützungsgruppen.
Wir haben das persönliche Schicksal im Auge gehabt, während die Unterstützer von vornherein eigentlich die politischen Forderungen parallel immer gesehen haben und sehr betont haben. Nur diese politischen Forderungen, das heißt einmal Aufenthalt in Schleswig-Holstein und freie Wahl generell für Asylsuchende des Aufenthaltsortes, das sind natürlich allgemeine politische Forderungen, die wir hier gar nicht vor Ort so behandeln wollen und können. Nicht?
Doch selbst diese humane Intention wird von den Unterstützungsgruppen erheblich in Zweifel gezogen.
Wenn die Kirche ein Interesse hatte, für eine menschliche Lösung einzutreten, dann hat sie dieses Interesse damit ad absurdum geführt, als Beispiel einfach nur, dass die Flüchtlinge ihren Hungerstreik begonnen haben und Mitarbeiter der Kirche sich vor den im Hungerstreik befindenden Flüchtlingen provokatorisch mitten in den Kirchenraum gesetzt haben und sich die Bäuche vollgeschlagen haben. Das ist also das Humanitäre, das menschliche Antlitz dieser Kirche.
Die Fronten scheinen inzwischen genügend verhärtet zu sein. Inzwischen liegt die Entscheidung bei der Staatsgewalt. Und wie das aussehen wird, ist auf beiden Seiten noch relativ ungewiss.
Also ich gehe persönlich davon aus, dass die politisch Verantwortlichen dieses Thema, was ihnen seit Wochen unterm Nagel brennt, beseitigen wollen. Dass der Anlass gegeben ist, dadurch, dass die Kirchengemeinde einen Strafantrag gestellt hat. Und das Umgehen der Flüchtlinge, die im Moment gerade die Erklärung fertiggeschrieben haben, die jetzt auch in der nächsten Stunde rausgefaxt wird von uns. Das Umgehen der Flüchtlinge, das Umgehen der Unterstützerinnen ist im Moment das eben für breite Mobilisierung und Öffentlichkeit zu sorgen, um hier einen Gegendruck der möglichen überlegten Räumung entgegenzusetzen.
Jetzt nach der Stellung des Strafantrages, so sieht es zumindest Bernd Kloses, Kirchenvorstand der Shalom-Gemeinde, hat die Gemeinde selbst nichts mehr mit dem weiteren Ablauf zu tun.
Jedes weitere Handeln ist uns zurzeit aus der Hand genommen. Das heißt, wir können im Moment genauso eine Hypothese aufstellen, wann geräumt wird, wie Sie. Das kann von, ich würde mal sagen, minimal 2 Tage bis zu 2 Wochen dauern, nicht? Weil das ja natürlich auch eine stark politische Komponente hat. Sie wissen, wir haben Wahlkampf. Und wie sich das nun in diesem administrativen Bereich denn gehandelt wird, das wissen wir natürlich auch nicht.
Am vergangenen Sonntag beschossen völlig unerwartet israelische Kampfhubschrauber im Südlibanon eine Autokolonne und töteten den Scheich Mousavi, einer der führenden Mitglieder der schiitischen Organisation Hisbollah. Nicht nur Entsetzen rief dieser vom israelischen Militär planmäßig ausgeführte Mord hervor, sondern auch Gegenwehr, beispielsweise Proteste und Anschläge in den von Israel besetzten Gebieten. Heute sprachen wir nun mit Herrn Franchi, Pressesprecher der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, um die offizielle Einschätzung der PLO zur gegenwärtigen Lage in Israel und im Nahen Osten zu erhalten.
Die israelische Regierung arbeitet jetzt gezielt darauf, um den Friedensprozess zu torpedieren. Sie haben die Maßnahmen in den besetzten Gebieten gegenüber den Palästinensern, die Unterdrückungsmaßnahmen, so intensiviert. Und es läuft jetzt in der Richtung, dass sie auch der Libanon mit hineinziehen in einer Konfrontation, damit die Friedensinitiative irgendwie entweder abgeschafft wird oder dass die Palästinenser Abstand davon nehmen und die Syrer und die Libanesen oder dass die Amerikaner aufgeben, Druck auf beiden Seiten jetzt auszuüben. Das heißt, das Ziel der Israelis ist eben klar, sie sind nicht bereit, den Frieden mit den Arabern zu teilen. Ich glaube, die jetzige Regierung ist verantwortlich dafür. Man hat ja es schon von Anfang an gesehen, also der Auftritt Chami in Madrid, die Deportationen, die danach stattgefunden haben, die Abschiebungspraxis, den sie ausgeübt haben. Und all diese Maßnahmen laufen in der Richtung, dass die Israelis wirklich alles tun, um diesen Prozess zu stoppen oder um die Palästinenser zu zwingen, dass sie einfach keine Hoffnung in diesem Friedensprozess sehen, sodass sie zu gewissen Reaktionen kommen könnten, die die Israelis ausnutzen, um ihre Politik weiterhin zu behalten.
Wie sieht denn die zu erwartende Reaktion der PLO aus? Wie weit kann denn die Regierung Schamir es noch treiben? Also Stichwort Besiedlungspolitik permanent und Stichwort jetzt auch dieser Mord. Wie weit kann die Regierung von Israel es noch treiben, ohne dass die PLO sagt, also das ist kein Friedensverhandlungsprozess, da können wir nicht mehr mitmachen?
Ich meine, kluger wäre, dass die Palästinenser weiter in diesem Prozess des Friedens mitmachen, egal wie die Israelis darauf reagieren. Aber man kann nicht ausschließen, dass hier und dort Aktionen von einigen Palästinensern, die Geduld verlieren, die so in der Richtung laufen, dass die israelische Regierung es ausnutzt, wie zum Beispiel die letzten Aktionen vor kurzem. Und trotzdem, ich bin der Meinung, dass die Israelis uns dazu zwingen, dass wir in die Konfrontation wieder zurückkehren, damit sie besser sich verteidigen können. Die Israelis haben früher davon profitiert, indem sie immer uns verantwortlich gemacht haben für all die Aktionen, die im Nahen Osten stattgefunden haben. Weil auch die Stimmung ist auch für Israel viel besser im Westen als für die Palästinenser ist.
Wird es denn jetzt ganz konkret heißen, dass innerhalb der PLO diskutiert wird, sich aus dem Verhandlungsprozess zurückzuziehen?
Nein, dieser Prozess wollen wir weitermachen. Egal was, es tut uns weh, es ist sehr hart, aber wir werden nicht diejenigen, die den Friedensweg verlassen.
Sehen Sie denn in irgendeiner Weise Bündnispartner auch unter der israelischen Bevölkerung?
Inzwischen ist der Zahl der Israelis, die an den Frieden glauben, größer geworden, obwohl die Mehrheiten immer noch für Schamirs Politik plädieren. Ich hoffe, dass die israelische Gesellschaft in einem Prozess des Friedens auch hineinkommt und dass die Diskussion innerhalb Israel zugunsten derjenigen, die sich für den Frieden entschlossen haben.
Inwieweit kann aber die Palästinenser und die Palästinenserinnen, die in den besetzten Gebieten in Israel oder im Südlibanon leben, nun mit der Hoffnung auf den zunehmenden Friedenswillen auch in Israel zufrieden sein? Inwieweit schlägt nicht die Stimmung um, die in den besetzten Gebieten sagt, nein, Verhandlungen bringen für uns Palästinenser und Palästinenserinnen überhaupt nichts? Nochmal zu dieser Frage, Herr Franchi, Sprecher des PLO-Büros in Bonn.
Ich meine, Sie stellen immer die Frage an uns, immer wieder, wir sind auf dem Wege des Friedens seit Madrid und was haben wir bis jetzt gebracht? Also das ist eine Frage, die wir nicht richtig beantwortet haben oder nicht befriedigend beantwortet haben bis jetzt. Die Alternative aber ist eben nicht anders als den Frieden. Die Israelis können auch mit dem Krieg nicht mehr leben. Die ganze Welt hat sich in der Richtung entwickelt, dass diejenigen, die für Kriege sich einsetzen und entschieden haben, dass sie nicht mehr Spielraum haben auf dieser Erde. Und ich hoffe, dass das die Stimmung mehr und mehr überall so sein wird, dass die Israelis unter echten Druck dann gesetzt werden könnten.
Jetzt stelle ich noch vielleicht ein bisschen gemeine Frage. Bitte. Würden Sie denn dann die palästinensische Bevölkerung zum Pazifismus aufrufen?
Ich rede nach so vielen Erfahrungen. Wir haben einen Widerstand geleistet. Wir haben den bewaffneten Kampf durchgeführt. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Rolle von Gandhi übernehme. Aber es ist einfach an der Zeit, dass wir diejenigen, die von dem Krieg gelebt haben, und Israel hat von dem Krieg gelebt, die Israelis und die israelische Politik hat von diesem Zustand gelebt, weil wir nicht diese Mittel besetzen, um Israel militärisch zu besiegen. Weil Israel eben nicht alleine kämpft, sondern die USA auf ihrer Seite ist. Und in diesem Gebiet können wir jetzt Israel militärisch nicht besiegen, so dass ich der Meinung bin, dass wir mit friedlichen Mitteln Israel eher besiegen können als mit militärischen Mitteln.
Wer in US-amerikanische Reisebüros geht, findet dort auch Reiseangebote wie Europe in 3 Days. Ebenso wenig, wie sich Europa in 3 Tagen begreifen lässt, ist es auch nicht möglich, innerhalb von 10 Minuten einen Über- oder Durchblick zu verschaffen darüber, welches die bedeutendsten sozialen und religiösen Konflikte sind und wie die augenblickliche wirtschaftliche und politische Situation in einem 850 Millionen Menschen Land einzuschätzen ist. Noch dazu, wenn es sich um ein Land Südasiens dreht. In Indien regierte bis Ende 89 die Kongresspartei, welche seit dieser Wahl nur noch im Süden des Landes größeren Einfluss hat. Mit der Kongresspartei hatte die Gandhi-Familie 40 Jahre regiert. Eine Zäsur erlebte die Politik durch die von vielen irgendwie sozialistischen Ländern bekannte sogenannte Liberalisierung der Wirtschaft seit 1987. Im Klartext bedeutet dies für Indien, deren Machthaber bisher beste Kontakte zur Sowjetunion hatten, es bedeutet eine Verschärfung des Spannungsverhältnisses zwischen oben und unten, zwischen reich und arm. Die neuen Machthaber mit Premierminister Rao orientieren sich verstärkt am westlichen Kapitalismus. 2 sogenannte Skandale aus der jüngeren Vergangenheit der Machthaber Indiens haben auch die westliche Öffentlichkeit erreicht. Zum einen der Skandal vor 6 Jahren um Millionen D-Mark, Bestechungen wegen Lieferungen von militärischem Material in D-Mark Milliardenhöhe und der Klüngel der indischen Regierung mit dem Chemiekonzern Union Carbide, welcher mit einer lächerlichen Entschädigung sich aus der Affäre ziehen konnte, wo er doch verantwortlich für die Giftgaskatastrophe Ende 84 in Bhopal war, bei der mindestens 3.500 Menschen ums Leben kamen und Hunderttausende noch heute unter den Folgen leiden. Das Diktat von IWF und Weltbank zeigte auch hier seine Auswirkungen. Das offizielle Indien verkauft sich. Hierzu ist auch eine Öffentlichkeitsarbeit in Europa und anderswo notwendig, um dem Tourismus, denn Tourismus ist ein Geschäft. Heute Mittag eröffnete in Freiburg in der Stadtbücherei eine Fotoausstellung Indien, Land und Leute. Eine Ausstellung der Deutsch-Indischen Gesellschaft, Zweigstelle Freiburg, im Rahmen, und das ist wichtig, im Rahmen des bundesweit veranstalteten Indien-Festivals. Dazu auch meine erste Frage heute Nachmittag an Prodosh Brahma von der Deutsch-Indischen Gesellschaft.
Wie sehen Sie die Rolle der Deutsch-Indischen Gesellschaft in Freiburg im Zusammenhang mit dem Gesamtfestival, mit dem Sinn des Festivals? Ja, der Sinn des Festivals ist doch, Indien in der BRD bekannter zu machen, um, das ist die Frage, mehr Touristen ins Land zu holen oder um die wirklichen Probleme in Indien bekannter zu machen?
Ja, also alles es hängt zusammen, die Freundschaft, das ist die Vordergrund gewesen. Durch diese Festival ist ja Deutschland das erste Mal, es gab ja indisch-französische Festival, indisch-schweizerische Festival, russische-indische Festival und auch die britisch-indische Festival. So, das war das, kann man sagen, dass die einer von den letzten Festival praktisch, das ist, dass ja das ganze Gedanken war, dass die mehr Vertiefung kulturellen, sowohl auch die menschliche Beziehung von Indien und Deutschland praktisch zusammenzubekommen. Und das ist der Grund gewesen, von die beiden Regierungen das zu arrangieren. Und wir, Deutsch-Indische Gesellschaft, haben natürlich die größte beigetragen, weil wir haben die meisten Veranstaltungen Gesamtdeutschland. Wir haben 24 Zweigstellen und die haben das, kann man sagen, größte Teil getragen von diesen Veranstaltungen.
Oder konkreter gefragt, wer finanziert denn die ganze
Festival? Finanziert ist eine Teil, die große Teil kann man sagen, beide Regierungen, sowohl Bundesrepublik Deutschland und die indische Regierung, die teilweise finanzieren wir, Deutsche Gesellschaft, mit Unterstützung von Kulturamt Freiburg. Man kann sagen, für die Festival of India ist eine von den größten Beiträgen, ist auch Kulturamt Freiburg.
Ist es also ein Teil eines Wirtschaftsförderungsprogramms für Indien?
Hat man das nichts zu tun. Das ist, ob das Hintergrund so geblieben ist, das weiß ich nicht. Aber das Vordergrund war, dass dieser Besuch von Rajiv Gandhi damals 1988 zu befestigen, dass man die Freundschaft zwischen Deutschland und Indien gut Hintergrund steht. Natürlich eine gewisse wirtschaftliche Aspekte. Ne?
Seit 1987 öffnet sich Indien, jedenfalls was von Regierungsstelle ausgeht, ja dem westlichen Kapitalmarkt. Mhm. insofern ist er, wie wir jetzt gehört haben, das schon ein bisschen in Verbindung zu bringen. Wenn ich mir jetzt die Bilder hier angucke, die ausgestellt sind, dann sind es vorwiegend Bilder, die, sage ich mal ganz platt, die Schönheit Indiens darstellen und gar nicht die sozialen Konflikte. Spielen die da hier keine so große Rolle?
Doch, also die Bilder sind, wir können die Bilder nicht, sagen wir, auswählen können. Wir haben ausgewählt von, sagen wir, sehr viel von unseren Mitgliedern. Sie wissen, dass die Bilder sind von unseren Mitgliedern praktisch von den Fotografien, von den Ausdrücken, also Eindrücken in Indien. Die große Teil sind die Deutschen, die in Indien waren, Ausnahme einer Berufsfotograf, sind alle Bilder praktisch in Indien aufgenommen von deren Eindrücke.
Deren Eindrücke waren sehr selektiv. Die Bilder ähneln denen in einem Reisebüro-Katalog für Indien. Selbst eine relative Armut wird da noch verkauft als Attraktion. Bilder von der brutalen Vertreibung und Behandlung der untersten Schichten sind nicht zu sehen.
Wir haben überhaupt weder politisch noch irgendwelche Aspekte. Wir haben nur gewisse künstlerische Darstellung wollen wir hier anbieten, mehr nicht, um die verschiedenen Gegenden von Landschaften und die Gegenden von Indien.
Aber kulturelle und künstlerische Aspekte können ja auch Wahrheiten ausblenden. Warum werden die nicht da integriert in so eine Ausstellung?
Ja gut, das ist klar, aber unsere Richtung, unsere Gedanken war nichts anderes als nur eine fotografische, die bilderische Darstellung und die Leute, die kennen hier durch die Festival of India sehr viel, sagen wir, Kunstrichtung, also sagen wir, künstlerische Darstellung haben sie angesehen und wir haben gedacht, dass jetzt wollen wir denen auch die Menschen von verschiedenen Gegenden von Indien zu zeigen, wie sie überhaupt also da leben oder welche wir haben. Natürlich könnten wir noch mehr Bilder zeigen. Das muss man hier sagen, wir haben leider keinen Platz. Die Wände sind beschränkt. Deswegen haben wir unsere Bilderausstellung auch gewisse Beschränkungen machen müssen.
Haben sich Ihrer Einschätzung nach die sozialen Konflikte seit vielleicht 87 oder seit Orientierung hin zum Westen verschärft oder nicht?
Ich habe Ihre Frage noch nicht ganz verstanden. Nochmal.
Ob sich die soziale Situation, also für die Menschen, die nicht zu den Reichen gehören, ob sich die verschärft hat seit Orientierung hin zum Westen?
Ja, das ist, hat einen gewissen Sinne, ist es so, dass man das durch die Auflösung von den ganzen Sachen hat, die soziale Probleme hat ja nicht gelöst. Ne? Das ist der soziale Problem nicht geblieben. Es wird immer armer und jetzt ist, schauen Sie alleine, Deutschland war einer von den größten Träger der Entwicklungshilfe. Durch die Vereinigung einer Seite, Deutschland hatte gewonnen, seine Souveränität und auch die Wiedervereinigung. Anderen Seite ist, dass die armen Länder hat natürlich leider darunter wahnsinnig, dass, weil sie wenig knapp Geld, was sie Hilfe bekommen haben, nicht bekommen
haben. Also ist es so, dass die Armen jetzt verstärkt noch ärmer werden und die Reichen noch reicher durch den Einfluss
des Westens? Bin ich sicher. Das ist schon, dass diese angeleitet, wenn Sie jetzt die Berichte sehen, auch von meiner Heimat, ich habe ja gute Kontakte noch, ich fahre ja fast jedes Jahr nach Indien und ich sehe immer wieder, dass alles wird teurer, alles wird Armut, wird immer in gewissem Sinne steigen und es gibt nur eine bestimmte Klasse oder Leute, die also reicher wird, aber das wird noch verstärken.
Heute Abend führen wir ein Gespräch mit einer Frau, die sich länger schon mit Südasien beschäftigt. Sie wusste mehr zu den Hintergründen.
Wie ist denn jetzt das Indien Festival einzuschätzen? Ist es jetzt mehr als hier eine Kultur vermittelbar zu machen als so ein Versuch? Was steckt da deiner Meinung nach noch dahinter?
Das Indien Festival muss halt im Zusammenhang gesehen werden mit dem, was die Regierung sonst noch zurzeit möchte. Das ist das 1991, das Jahr Visit India war, das heißt, die Touristenwelle soll angekurbelt werden. Genauso wird auch in ganz Indien der Ausbau von Touristenorten gefördert. Multinationale Touristikunternehmen bekommen Extralizenzen, so wird zum Beispiel in Goa wird die Küstenschutzlinie von 200 Metern wird gar nicht mehr gewahrt. Und die Wasserressourcen für die Bevölkerung, die dort wohnt, wird verknappt, weil die Swimmingpools gefüllt werden müssen. Die sind die ganz lokalen Auswirkungen von einem wachsenden Tourismusboom mit sämtlichen Auswirkungen natürlich auch des Sextourismus, der leider stattfindet. Die Regierung rechtfertigt das Ganze, weil sie sagte, um das Handelsdefizit auszugleichen. Und dieses Handelsdefizit wird dadurch verschärft, dass jetzt Indien dem IWF-Programm zugestimmt hat. Und dieses IWF, sogenannte Förderungsprogramm, ist mit Strukturanpassungsmaßnahmen verbunden.
Das IWF-Programm, es hat ja Kredite gewährleistet, damit Indien nicht vollends finanziellen Bach runtergeht, fordert jetzt aber als Antwort eben auch strukturelle Anpassungen. Ist denn so? Und welche Auswirkungen hat denn das jetzt auf die Bevölkerung, auf die Schichten, auf die verschiedenen Menschen?
Der Premierminister in Indien hat seine Bevölkerung aufgerufen, den Gürtel enger zu schnallen und hat aber nicht dazu gesagt, welche Bevölkerung den Gürtel enger schnallen soll. Die Schere geht nämlich weiter auseinander und gerade die ärmeren Schichten sollen den Gürtel enger schnallen, das heißt die Kleinbäuerinnen und die Tagelöhnerinnen, weil es wird gekürzt und zwar an der Gesundheitsförderung und auch an der Ausbildung und auch am Umweltschutz, an all diesen Maßnahmen wird gekürzt. Die Landwirtschaft wird darauf gedrängt, dass es zu einer stärkeren Exportorientierung kommt, so dass sich gerade Kleinbäuerinnen das A nicht leisten können und B ist diese Exportorientierung der Landwirtschaft absolut umweltfeindlich, weil die Ressourcen weiterhin ganz anders ausgebeutet werden. Und so dass von indischer Seite, vom Widerstand her, gerade dies als eine Fortsetzung von einer kolonialen Geisteshaltung gesehen wird, so spricht Vandana Shiva davon, dass dieser überhaupt der gesamte Begriff der Naturressourcen aus dieser Zeit stammt und dies im Gegensatz steht zu einer indischen Auffassung von Lebensweise oder Umgang mit der Natur.
Also die Funktion von IWF und Weltbank drängt Indien damit eben in eine Rolle ähnlich wie die Rolle von sogenannten Dritte Weltländern von anderen Ländern oder wo ist hier die spezifische Sache bei Indien zu sehen?
Sicher ist die Situation in Indien vergleichbar zum Beispiel mit Costa Rica. Aber ich denke, die Spezifizität, die jetzt den Umgang mit Indien ausmacht, ist das Glanz und Gloria, mit dem diese ganze Aktion auch noch verkauft wird. Das heißt, dass hier zum Beispiel, wie wir vorhin gehört haben, riesengroße Entwicklungshilfeprojekte auch noch als Förderung angesehen werden, währenddessen es in Indien einen sehr, sehr breiten Widerstand gegen zum Beispiel den Bau von Großstaudämmen gibt. Dass ich sagen würde, dass was Indien betrifft, dass vieles klamm heimlich läuft und aber in brutalster Weise gegen die Leute vorgeht. Ein anderes Beispiel ist ja auch die Bevölkerungspolitik, die hier noch als sogenanntes Entwicklungsprogramm verkauft wird, in Indien aber in brutalster Weise einfach Menschen ihre Lebensrechte wegnimmt. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Spezifizität in Indien oder in ganz Südasien, dieses Bild, was wir von der Region haben. Es wird uns hier als ein Katastrophengebiet verkauft und wir sind immer noch die sogenannten Helfenden.
Eine Sache, die im Zusammenhang mit Indien auch immer fällt, ist das Problem der Verstädterung. Was sind denn eigentlich deiner Einschätzung nach die Probleme der Verstädterung und wie wird sich dagegen gewehrt? Wie sieht der Widerstand aus gegen auch diese Umstrukturierung?
Ich möchte eigentlich eher auf die Ursachen von der Verstädterung eingehen und da kommen wir wieder zurück zu der IWF-Politik. Dadurch, dass nämlich eine Exportorientierung der Landwirtschaft nun praktiziert oder gefördert wird, ist es so, dass zum Beispiel in Karnataka 30.000 Hektar Land durch Eukalyptus-Monokulturen einfach von einer multinationalen Firma aufgekauft wurden und dadurch 500.000 Leute ihre Lebensgrundlage verloren haben, die dann natürlich gezwungen sind, woanders hinzuziehen. Und dann halt oft in die Städte. Und der Widerstand lässt sich eigentlich an dem Beispiel dieses Großstaudammprojektes auch gut zeigen. Das ist, wie gesagt, ein internationales Entwicklungsprojekt, bei dem 100.000 Leute auch von ihrem Land vertrieben werden sollen. Es gibt dort jetzt schon seit über einem Jahr ein Widerstandsdorf direkt an diesem Fluss. Und die Leute sagen, sie werden dort einfach wohnen bleiben und sie verlassen das Land nicht, obwohl die Leute dort im Moment schon der Polizei mehrmals ausgesetzt worden sind und auch die Hauptorganisatorinnen der Widerstandsbewegung dort
inhaftiert worden ist für mehrere Tage und dann unter internationalem, vor allem auch nationalem Druck herausgekommen ist.
Soweit also das Gespräch von heute Abend. Es ging eigentlich noch ein Stückchen weiter, aus Zeitgründen müssen wir da jetzt raus. Der Widerstand in Indien ist übrigens viel stärker, so würde ich mal schlussfolgern, als hierzulande bekannt. In dem Zusammenhang noch einen kurzen Hinweis. Im Mittwochskino im alten Wirebahnhof, im kommunalen Kino, gibt es zurzeit 4 Filme innerhalb des, ja, wenn man schnell spricht, wird es langsamer, Indien-Festivals. Mittwochskino am kommenden Mittwoch. Anantaram, der Monolog heißt das, ein Film von über 2 Stunden erzählt, in der Ich-Form die Geschichte und Geschichten eines Menschen, der mit der Gesellschaft nicht so zurechtkommt, ein neuerer Film aus Indien, soweit der Hinweis.
Das war wie immer das Dienstagsinfo, verantwortlich ganz neu. Heute waren Louis, Cordula, Trautl und Jörg und wie gesagt, morgen Abend um 18 Uhr gibt es dann wieder sowas ein.
Menschenwiderstand,
der Radio Dreieckland.